Hat das Mädchen nie seinen Namen genannt? Fragt einer der Bettler. Niemals, es ist unwichtig. Ich weiß, wann sie mit mir redet. Könnten wir jetzt etwas über unsere Toten erfahren? Nein, das ist damals passiert. Jetzt ist meine Mission eine andere. Darf ich meine Geschichte weitererzählen? Ich bitte darum, sage ich. Aber vorher muss ich Ihnen etwas erzählen. Im Südwesten Frankreichs gibt es einen Ort namens Lourdes. Vor langer Zeit hat dort eine junge Hirtin ein Mädchen gesehen, das dem Mädchen ihrer Vision sehr ähnlich zu sein scheint. Da irren Sie sich, meint ein alter Bettler mit einer Beinprothese aus Metall. Dieses Hirtenmädchen, das übrigens Bernadette hieß, hat die Jungfrau Maria gesehen. Da ich in einem meiner Bücher über derartige Erscheinungen geschrieben habe, musste ich diese Angelegenheit ganz genau erforschen, antworte ich. Ich habe alles gelesen, was Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurde, hatte Zugang zu vielen Aussagen Bernadettes gegenüber der Polizei, der Kirche, den Schriftgelehrten. Niemals hat sie behauptet, eine Frau gesehen zu haben. Sie bestand immer wieder darauf, dass es ein Mädchen war. Sie hat diese Geschichte ihr ganzes Leben lang wiederholt und ärgerte sich über die Statue, die in der Grotte aufgestellt wurde, weil sie ihrer Vision überhaupt nicht ähnlich sah. Sie habe ein Kind gesehen, keine Frau. Dennoch hat sich die Kirche der Geschichte Bernadettes ihrer Vision und des Ortes bemächtigt, hat die Erscheinung zur Mutter Jesu gemacht und die Wahrheit wurde vergessen. Eine ständig wiederholte Lüge überzeugt am Ende alle. »Darf ich etwas fragen?« bittet ein Bettler, der ungefähr so alt ist wie ich. »Sie haben erwähnt, dass Sie in einem Buch darüber geschrieben haben. Wie heißt es?« Ich nannte ihm den Titel des Buches, in dem ich die Geschichte von Bernadette und ihrer Vision erwähne. »Dann sind Sie ja der Mann der Journalistin.« »Sie sind Esthers Mann?« Eine Bettlerin mit grünem Hut und purpurner Jacke reißt ungläubig die Augen auf. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. »Warum ist sie nicht mehr gekommen?« will ein anderer wissen. »Hoffentlich ist sie nicht umgekommen. Sie hat immer an gefährlichen Orten gelebt. Mehr als einmal habe ich ihr gesagt, sie solle das endlich lassen. Schauen Sie nur, was sie mir gegeben hat.« Er kramt einen blutbefleckten Stofffetzen hervor. Ein Stück vom Hemd des toten Soldaten. »Sie ist nicht gestorben«, antworte ich. »Aber mich wundert, dass sie hier war.« »Wieso? Weil wir anders sind?« »Nein.« Verstehen Sie mich nicht falsch, ich maße mir kein Urteil an. Ich wundere mich nur über meine Frau und freue mich. Der Wodka, den wir schon länger trinken, um die Kälte zu vertreiben, tut seine Wirkung bei uns allen. Michail fährt mit seiner Geschichte fort. Da ich nicht mehr zur Schule gehen kann und noch zu jung bin, um mich um die Pferde zu kümmern, die der Stolz unserer Region und unseres Landes sind, arbeite ich als Hirte. In der ersten Woche stirbt ein Schaf und das Gerücht macht die Runde, auf mir liege ein Fluch. Seit der Zerstörung des Busches kann ich das Mädchen nicht mehr sehen, aber ich höre weiterhin seine Stimme. Ich bitte es mir, beim Schafehüten zu helfen. Es sagt, ich müsse Geduld haben, es würden schwierige Zeiten kommen, doch noch vor meinem 22. Geburtstag würde eine Frau von weit her kommen und mich mitnehmen, damit ich die Welt kennenlerne. Das Mädchen sagt mir auch, dass ich eine Mission zu erfüllen habe. Und diese Mission bestehe darin, die wahre Energie der Liebe auf Erden zu verbreiten. Der Schafzüchter lässt sich von den immer hartnäckigeren Gerüchten beeindrucken, die ihm genau von den Menschen zugetragen werden, denen das Mädchen das ganze Jahr über geholfen hat und die jetzt mein Leben zerstören wollen. Als er eines Tages im Büro der Kommunistischen Partei vorspricht, bekommt er zu hören, meine Mutter und ich seien Volksfeinde. Daraufhin entlässt mich der Schafzüchter auf der Stelle. Dass ich meine Arbeit verliere, ändert unser Leben nicht wesentlich, denn meine Mutter arbeitet als Stickerin für eine Fabrik in der größten Stadt der Region. Dort weiß niemand, dass wir Feinde der Arbeiterklasse sind. Die Fabrikdirektoren wollen nur, dass meine Mutter vom Sonnenauf- bis Sonnenuntergang stickt. Da ich nun alle Freizeit der Welt habe, streife ich durch die Steppe und schließe mich den Jägern an, die meine Geschichte auch kennen, mir aber magische Kräfte zusprechen, weil sie immer Füchse finden, wenn ich in der Nähe bin. Hin und wieder spüre ich den Luftzug, sehe die Lichter, falle zu Boden. Und in diesen Augenblicken sagt mir die Stimme immer konkrete Ereignisse voraus. Dürreperioden, Tierseuchen, die Ankunft der Händler. Ich spreche zu niemandem davon, nur zu meiner Mutter, die sich immer mehr beunruhigt. Als einmal ein Arzt in unsere Gegend kommt, nimmt sie mich mit in die Sprechstunde. Er hört sich aufmerksam meine Geschichte an, macht sich Notizen, schaut mir mit einem Apparat in die Augen, horcht mein Herz ab, hämmert auf mein Knie. Danach diagnostiziert er eine Form von Epilepsie. Er sagt, sie sei nicht ansteckend und werde mit dem Älterwerden abnehmen. Ich weiß, dass es sich bei meinen Visionen nicht um eine Krankheit handelt, doch um meine Mutter zu beruhigen, tue ich so, als glaubte ich es. Der Direktor des Museums, der meine verzweifelten Bemühungen, etwas zu lernen, bemerkt, erbarmt sich meiner. Er wird mein Ersatzlehrer und gibt mir eine Anstellung als Hausmeister. Eines Nachmittags bittet mich die Stimme, dem Direktor zu sagen, dass er bald schon ein wichtiges Amt bekleiden werde. Als ich es ihm ausrichte, ernte ich nur ein schüchternes Lächeln, weil er als überzeugter Moslem nie der kommunistischen Partei beigetreten ist. Inzwischen bin ich 15 Jahre alt. 2 Monate nach unserem Gespräch spüre ich leise Veränderungen in unserer Region. Die Beamten, die mich bisher immer von oben herab behandelt haben, werden plötzlich freundlich und fragen mich, ob ich wieder zur Schule gehen möchte. Lange Eisenbahnzüge mit russischen Soldaten fahren zur Grenze. Eines Nachmittags kommt der Direktor hereingelaufen und schaut mich erschrocken und irgendwie verunsichert an. Er sagt, was man auf der Welt am wenigsten erwartet habe, den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes vollziehe sich gerade in unglaublicher Geschwindigkeit. Die alten Sowjetrepubliken verwandelten sich jetzt in unabhängige Länder. Die Nachrichten, die aus Almaty zu uns gelangten, sprechen von der Bildung einer neuen Regierung. Und er sei dazu bestimmt worden, die Provinz zu verwalten. Anstatt mich zu umarmen und sich zu freuen, fragt er mich, woher ich gewusst hätte, was geschehen würde. Ob ich vom Geheimdienst angeworben worden sei, um ihn auszuspionieren, da er nicht Parteimitglied sei. Oder schlimmer, ob ich irgendwann in meinem Leben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätte. Ich antworte ihm, erkenne doch meine Geschichte, wisse von den Erscheinungen des Mädchens, der Stimme, den Anfällen, die mir erlaubten, Dinge zu hören, die andere Menschen nicht wahrnehmen könnten. Er sagt, das alles sei nur krank. Es gebe nur einen Propheten, Mohammed, und alles, was offenbart werden sollte, sei schon offenbart worden. Ich werde auf der Stelle entlassen. Die Zeiten, die schon vorher nicht einfach gewesen sind, werden jetzt noch schwieriger. Die Textilfabrik, für die meine Mutter arbeitet und die bisher dem Staat gehört hat, geht in private Hände über. Und die neuen Besitzer strukturieren das Unternehmen um. Meine Mutter wird entlassen. 2 Monate später haben wir nichts mehr zu essen und sind gezwungen, das Dorf zu verlassen, in dem wir unser ganzes bisheriges Leben verbracht haben, und anderswo eine Anstellung zu suchen. Meine Mutter und ich gehen nach Almaty. Das ist für mich die erste große Stadt. Ich bin beeindruckt von den Autos, den riesigen Gebäuden, den Leuchtreklamen, den Rolltreppen und vor allem von den Fahrstühlen. Meine Mutter bekommt eine Anstellung als Empfangsdame in einem Laden. Ich arbeite als Hilfsmechaniker an einer Tankstelle. Mit dem Umzug in die Stadt hören die Anfälle auf. Aber auch die Stimme und das Mädchen selbst verschwinden. Ich bin ganz froh, mir fehlt meine unsichtbare Freundin nicht, die mich seit meinem 8. Lebensjahr begleitet hat. Ich bin fasziniert von Almaty und damit beschäftigt, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mir wird klar, dass ich es mit etwas Intelligenz zu etwas bringen kann. Bis zu dem Sonntagabend, als ich am einzigen Fenster unserer kleinen Wohnung sitze und beunruhigt auf die ungepflasterte Gasse hinunterschaue. Am Tag zuvor habe ich beim Umparken in der Werkstatt eine Beule in einen Wagen gefahren und konnte nun vor lauter Aufregung den ganzen Tag keinen Bissen herunterbekommen. Da plötzlich spüre ich wieder den Luftzug, sehe ich die Lichter. Meine Mutter erzählt mir später, ich sei zu Boden gefallen, habe in einer fremden Sprache gesprochen und die Trance habe länger als sonst gedauert. Ich weiß noch, dass mich in diesem Augenblick die Stimme daran erinnert hat, dass ich eine Mission zu erfüllen habe. Als ich zu mir komme, spüre ich wieder die Gegenwart des Mädchens. Und obwohl ich nichts sehe, kann ich mit ihm reden. Allerdings interessiert mich dies nicht mehr. Mit dem Wegzug aus meinem Dorf bin ich in eine andere Welt eingetaucht. Dennoch will ich wissen, was meine Mission ist. Die Stimme antwortet mir, es sei die Mission aller Menschen, die Energie der allumfassenden Liebe in die Welt zu tragen. Ich frage das Einzige, was mich zurzeit interessiert, nach dem Wagen und der Reaktion seines Besitzers. Die Stimme sagt, ich solle mir keine Sorgen machen, sondern einfach nur die Wahrheit sagen. Der Besitzer würde dann schon Verständnis haben.